Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler. Guten Tag zu einer kurzen Ausgabe von Kultur heute. Um 17.55 Uhr geben wir ab ans Deutschlandfunk-Wahlstudio zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Bis dahin sprechen wir über die Lage der Kommunen. Viele von Ihnen haben Kürzungen im Kultursektor angekündigt. Gleich im Gespräch Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke. Wir besuchen die Spielzeiteröffnung am Staatsschauspiel Dresden. Der Schauspieler Christian Friedel hat dazu Shakespeare inszeniert. Wir schauen auf das Werk der Malerin Annemiel Bauer. Eine Potsdamer Ausstellung entdeckt die DDR-Künstlerin wieder. Und wir sind in Bad Saarow beim Film Ohne Grenzen Festival. In den Kommunen werden nach den Ferien die Haushalte für die kommenden Jahre beraten. Und die ersten Nachrichten von diesen Beratungen, die lassen nichts Gutes ahnen. Stuttgart, Karlsruhe und Köln beispielsweise haben Einsparungen bei der Kultur angekündigt. Wuppertal verschiebt die Entscheidung über ein neues Haus für das weltberühmte Tanztheater der 2009 gestorbenen Pina Bausch. Und Düsseldorf hatte schon im Juni die Pläne für einen Opernneubau in die Schublade gelegt. Laut aktueller Steuerschätzung werden die Kommunen in den nächsten 3 Jahren 4,3 Milliarden Euro weniger einnehmen als ursprünglich erwartet, auch wegen der internationalen Krisen und Kriege. Skadi Jennecke ist Kulturbürgermeisterin in Leipzig und Vorsitzende vom Kulturausschuss des Deutschen Städtetags. Ich habe sie gefragt, wie sie die Lage einschätzt.
Die Lage ist so dramatisch, wie Sie das jetzt gerade geschildert haben. Und das liegt zum einen an der Einnahmesituation, wie Sie es richtig beschrieben haben. Das ist die gesamtwirtschaftliche Situation mit den globalen Einflüssen, die Sie genannt haben. Aber das sind auch die immens steigenden Sozialausgaben, die der Bund und die Länder auf die Kommunen abwälzt. Und dort, wo sich eigentlich das kommunale Leben abspielt, in den sogenannten freiwilligen Aufgaben, sie eben beschnitten sind und sehen müssen, dass sie die Defizite, die die Haushalte aufweisen, dort kompensieren. Das ist aber systemisch unmöglich.
Ja, strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen ist schon lange ein Thema. Aber konkret ist ja im Augenblick nicht mehr Geld vom Bund in Sicht. Auch Sie in Leipzig müssen sparen. Sie haben angekündigt, zusammen mit den städtischen Häusern und der freien Szene die Strukturen zumindest erhalten zu wollen. Aber reicht das eigentlich, wenn die Kommunen ihre Kultur immer wieder runtersparen, um sie gerade noch so zu retten? Wir stehen ja auch vor der Situation, dass viele Gebäude jetzt saniert werden müssen oder ersetzt werden müssen. Opernhäuser auch, von denen man gar nicht weiß, ob sie in 20 Jahren noch so benutzt werden wie heute. Muss man dann nicht auch einfach mal sagen, so viel Theater und Museen, so viel freie Szene, die können oder wollen wir uns einfach nicht mehr leisten in Deutschland?
Ich frage mal zurück, wieso wälzt der Bund die Pflichtaufgaben auf die Kommunen ab und erwartet im gleichen Atemzug, dass wir an der Kultur oder ich nehme mal den Sport noch mit rein sparen. Das kann nicht gerecht sein und ich verstehe ehrlicherweise nicht, wieso dem Bund diese Situation so egal ist. Das produziert wirklich eine gesellschaftliche Schieflage und wir ehrlicherweise können wir uns das, wenn wir gucken, wie verhärtet Diskussionen geführt werden, wie unversöhnlich sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen gegeneinander stellen, nicht leisten. Und auch unter wirtschaftlichem Aspekt ist es überhaupt nicht sinnvoll, die Kultur als sogenannte freiwillige Aufgabe zu beschneiden. Gerade im Sommer kam die wunderbare Studie des Berliner Instituts für Teilhabeforschung raus, die die Umwegrentabilität von der Kulturförderung untersucht hat und hat herausgefunden, dass jeder Euro, der in die Kultur oder mit dem die Kultur zugewendet wird, mit mindestens 3,5 Euro wieder zurück in die städtischen Wirtschaftskreisläufe kommt. Und das, wenn Sie es auf die Museen konkret angucken, dann sind es sogar 7 Euro. Und insofern ist diese Rede davon, dass Kultur nice to have ist und auch wirtschaftlich keine Rolle spielt, da muss es endlich mal aufhören. Das ist nicht der Fall.
Künstlerinnen und Künstler hören ja nicht auf zu betonen, genau wie Sie, dass Kultur gerade angesichts wachsender gesellschaftlicher Konflikte ein wichtiger Spielraum ist für die Debatten. Wenn wir die aber dann brauchen, und die Diskussion gibt es ja schon lange, muss die Kultur dann nicht wie Feuerwehr und Verkehrssicherung zu den Pflichtaufgaben zählen? Sonst kommen Sie aus der Situation ja nicht heraus, dass die Kultur immer die ist, woran gespart wird.
Ich teile das. Ich erwarte auch, dass, also es ist immer noch eine gute Idee, die Kulturförderung oder Kultur als Pflichtaufgabe ins Grundgesetz zu übernehmen. Da gab es ja mal eine Initiative, die ein bisschen eingeschlafen ist. Zumindest habe ich sehr lange davon nichts gehört. Aber am Ende ist es auch eine Haltungsfrage. Es ist eine Haltungsfrage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Gehört das Verhandeln von kultureller Identität mit zum Selbstverständnis von uns als demokratischer Gesellschaft? Und ich kann diese Frage gar nicht anders beantworten als ja, na selbstverständlich. Dort findet Gesellschaft statt. Und wenn wir den Blick nochmal weiten, dann ist er genau diese Aufgaben, wo eben gerade der Gestaltungsspielraum von Kommunen liegt. Und wenn wir das mit der kommunalen Subsidiarität, mit der Selbstverwaltungshoheit der Kommunen ernst nehmen, dann muss der Bund und die Länder den Kommunen auch die Freiheit zum Atmen geben, die die Kommunen brauchen, um eben das Leben vor Ort zu gestalten. Es ist eben die Abwägung, gemeinsam mit dem Stadtrat, mit der Gemeinde oder Ratsversammlung zu gucken, wie wichtig ist uns Kultur, wie finden wir einen guten Ausgleich, sind uns die älteren Menschen wichtiger als die jüngeren oder wie kann das miteinander gut zusammenpassen. Das ist ja auch individuell verschieden, das macht ja genau den Charakter unserer Städte auch aus, auch vor allen Dingen in der Vielfalt. Und deswegen allein das Verpflichten auf eine Pflichtaufgabe wird nicht ausreichen, das ist eine Haltungsfrage und da gibt es eine ganze Menge Nachbesserungsbedarf.
Und im Augenblick jetzt versuchen Sie zu retten, was zu retten ist?
Ja, richtig. Sie haben das vorhin gesagt, dass natürlich geht das Augenmerk dahin, die Vielfalt und vor allen Dingen die Strukturen der Kultur zu erhalten. Weil das ist eine schmerzhafte Erkenntnis. Das, was einmal weg ist, kommt nicht wieder. Das haben alle, die in der Kultur arbeiten, sehr tief verinnerlicht. Aber ich sage auch, es ist kein guter politischer Weg, immer auf den Rücken oder auf den Schultern der Künstlerinnen und Künstler diese Sparorgien auszutragen. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern auch zeigen, was nicht mehr geht. Natürlich hat jeder verantwortliche Museumsdirektor, jede Intendantin hat das Bestreben, trotzdem den Laden am Laufen zu halten. Und genau in diesem Spannungsfeld ereignet sich gerade das, was wir verhandeln. Wir haben bei allen künstlerischen und kulturellen Angeboten gekürzt. Die finden nicht mehr in dem Umfang statt, aber wir bemühen uns sehr, dass sie noch stattfinden. Das sind schon spürbare Einschnitte, aber ich finde es schon in hohen Wert, dass wir die Strukturen der Kultur erhalten und nicht alles kaputt machen. Das haben auch die Künstlerinnen und Künstler nicht verdient. Das hat auch die Gesellschaft hier in Deutschland nicht verdient.
Die Leipziger Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke zur schwierigen Lage der Kommunen und der Finanzierung von Kunst und Kultur. Christian Friedl hat als Filmschauspieler, könnte man sagen, gerade einen Lauf. Er war Hoteldirektor in der Serie The White Lotus und spielte an der Seite von Sandra Hüller im Oscar-prämierten Film The Zone of Interest. Und bald ist er in der letzten Staffel von Babylon Berlin zu sehen. Und Theater macht er auch, aktuell als Regisseur. Seine Inszenierung Love, Death and Shadows eröffnete gestern Abend die Spielzeit am Dresdner Staatsschauspiel. Die Grundlage dafür bilden Sonette von William Shakespeare. Und Christian Friedl findet, die sind sehr aktuell.
Die Sonette sind in einer Zeit entstanden, da gab es eine Pest in London und man war in so einer Isolation und hatte sich gesehnt nach Kommunikation, nach einem Gegenüber. Und ich habe diese große Sehnsucht gerade, dass wir als Zivilgesellschaft zusammenrücken. Und deswegen hatte ich einen großen Wunsch, einen Abend zu erzählen mit sehr, sehr vielen Menschen, die gemeinsam durch die Sprache der Kunst an etwas arbeiten und letztendlich zusammenkommen.
Christian Friedl über seinen Shakespeare-Abend in Dresden. Vincent Koch hat die Premiere gesehen.
Wenn Christian Friedl inszeniert, dann ist Popmusik gesetzt. Woods of Burnham, Friedls eigene Band, hat schon mehrere Shakespeare-Abende bestritten. Für Love, Death and Shadows haben sie viele der Sonette in kuscheligen Art-Pop eingebettet. Love, Death and Shadows ist ein sehr musikalischer Abend. 34 Sonette, 3 Teile. Erst arbeitet sich Friedl an Liebe und Leidenschaft ab, folgt dann dem Menschen in den Tod und widmet sich schließlich den Schattenwelten der Existenz. Shakespeare spricht in den Sonetten einen jungen Mann an. Später kommt eine mysteriöse Dark Lady dazu. Friedl geht es aber gerade im ersten Teil eher um das liebevolle Miteinander einer Gesellschaft. Die repräsentiert das Große, durch TänzerInnen des Semperoper-Balletts verstärkte Ensemble, das trubelige Choreografien aufführt, ein bisschen Stopptanz zeigt und sanfte Annäherungsversuche. Es regiert die Körpersprache. Dazu werden hier vor allem mit viel Pathos Sonette rezitiert, betont und mit großen Gesten. In Deutsch, Englisch oder auch mal Rumänisch. Zwei Männer knutschen, das Ensemble gruppiert sich wie auf einem Familienfoto drumherum. Insgesamt ein Opening, das noch knapp am Kitsch vorbeischrammt. Zum Glück hat Friedl die Teile ästhetisch stark voneinander getrennt. Und die folgende Todesepisode hat eine große Wucht. Zu einem Sonett, das die gefräßige Zeit beschwört, eskaliert das Geschehen. Leblose Kinder auf Tischen, im dichten Nebelwald ein anmutiger Tänzer mit Hirschgeweih. Der Bass dröhnt. Hämmern, schlagen und brechen in immer schnellerem Takt. Dazu Fetzen eines Sonetts verbal zerhackt. Markerschütternd laut. Da macht die Form von Friedels Spektakel, bei dem sich Licht, Video, Ton und Sprache immer wieder überlagern, endlich mal einen emotionalen Resonanzraum auf. Der Terror dieser Welt als körperliche Grenzerfahrung. Eine Szene, die erst ein Ende nimmt, wenn die Grande Dame des Dresdner Schauspiels Hannelore Koch auftritt. Die Dark Lady? Mit ihrer rauchigen Stimme voller Lebensweisheit weist sie mit dem 66. Sonett einen Weg.
Und Kunst das Maul gestopft vom Apparat und Dummheit im Talar Erfahrung checkt und schlichte Wahrheit nennt man Einfall glatt und Gutes Schlechtes denn die Stiefel leckt.
Schließlich widmet sich der Abend dem Unbewussten, den Träumen. In einem prächtigen Palast erscheinen puppenartige Gestalten in barocken Kostümen. Sie bewegen sich ruckhaft, reißen die Münder auf, begleitet von überlauten Geräuschen. Nanu, das sieht ja alles aus wie bei Robert Wilson. Tatsächlich ist das eine Hommage an den Meister der szenischen Präzision. Friedel hat mehrfach mit ihm zusammengearbeitet. Was der letzte Teil aber außer einer Verbeugung vor Wilson noch sein soll, erschließt sich nicht. Die lange Sequenz wirkt wie drangepappt, verliert sich in Künstlichkeit. Natürlich hat Friedel es handwerklich drauf. Mit den 40 DarstellerInnen sucht er vor allem nach einer neuen Form des Miteinanders auf der Bühne. Aber was die drei Teile miteinander verbindet, erschließt sich nicht. Auch nicht, wie sie sich auf die Gegenwart beziehen. Stattdessen eine unverbindliche Shakespeare-Show mit erwartbaren Zutaten. Eine Popoper gespickt mit klassischem Ballett. Die Sonette wirken darin eher wie Kalendersprüche. Der Abend dringt nicht in ihre lyrische Tiefe vor oder übersetzt sie in heutige Kontexte. Im zweiten Teil blitzt kurz auf, was für ein emotionales Potenzial dieser Abend gehabt hätte. Ansonsten ist das ein großes Aufgebot für einen dann doch eher oberflächlichen Theaterabend.
Viel Lärm um nichts, könnte man sagen, am Schauspiel Dresden, wo Christian Friedel zu Sonetten von Shakespeare inszeniert hat. Die Künstlerin Annemarie Bauer hat rund 16.000 Arbeiten hinterlassen, die kaum jemand kennt. Sie starb, geboren in Jena, kurz vor dem Mauerfall 1989, im Alter von nur 50 Jahren. Jetzt zeigt das Kunsthaus Das Minsk in Potsdam die erste große Einzelausstellung von Annemarie Bauer, die mit ihrer Kunst in der DDR aneckte. Sie war unangepasst, kritisch und deshalb über Jahrzehnte faktisch mit einem Malverbot belegt. Carsten Probst hat sich die Ausstellung angesehen. Herr Probst, was ist das für eine Malerei, die kaum jemand kennt? Was ist da jetzt in Potsdam zu sehen?
Ja, ich würde sagen, das Kennzeichen sind erstmal diese stark vereinfachten Figuren, also Gesichter und Körper, die oft nur so aus wenigen Umrisslinien bestehen. Man erinnert das vielleicht vom Prinzip her so von Picassos Friedenstaube, die ja auch so aus ganz wenigen großen Linien gemalt ist und trotzdem natürlich ein eindringliches Zeichen ist. Und diese Einfachheit erzeugt bei Annemarie Bauer eine wirklich ganz direkte Wirkung dieser Figuren, die sie malt. Auch wenn es um Ausdruck von Gefühlen, von Beziehungen geht, dem widmet sich der erste Teil der Ausstellung. Es gibt Bilder von Liebespaaren. Und um die beiden Figuren als Paar darzustellen, verschiebt Annemarie Bauer quasi diese Gesichter ineinander, macht quasi aus zwei Gesichtern ein Doppelgesicht und das gibt es auch umgekehrt, also wenn sich die Doppelgesichter dann wieder trennen. Also man sieht insgesamt als diesen Bildern quasi an, dass sie zum Teil spontan aus Gefühlsregungen heraus entstanden sein müssen, aber eben immer in einer sehr, sehr konzentrierten Form.
Also gegenständliche Malerei, rund 16.000 Arbeiten sollen erhalten sein. Die Ausstellung, die kann nur einen winzigen Bruchteil zeigen. Wie ist der ausgewählt?
Ja, es sind wohl so um die 150 Arbeiten. Man kann übrigens auch sagen, sie hat wohl auf alles gemalt, was sie in die Finger bekommen konnte. Also es ist relativ obsessiv, dieses Werk. Neben so klassischen Malgründen hat sie eben auch immer wieder gefundene Bretter, Tischplatten, Stühle, Haushaltsgegenstände bis hin zu Klobrillen bemalt. In der Potsdamer Ausstellung versucht man das Ganze eben auch thematisch erstmal so ein wenig zu sortieren. Diese eher intimen Beziehungsmotive sind also vor allem im ersten Teil versammelt, im Geschoss darüber gibt es eben noch weitere Teile und da sind auch andere Facetten dieser Künstlerin zu sehen, vor allem Annemarie Bauer als eine Art Kämpferin, als Feministin, die sich zunehmend ja auch im verzweifelten politischen Kampf mit dem Staat befindet.
Diese politische Dimension des Werks, das ist wahrscheinlich der Grund dafür gewesen, warum sie angeeckt ist. Was sieht man da in den Bildern?
Ja, zum einen kreist hier zunehmend alles um die Rolle eben von Frauen, oft in Form von Selbstporträts, aber auch Porträts von anderen Frauen. Zum einen sieht man immer wieder dieses Motiv des Eingesperrtseins, der erniedrigten Frauen, die nur als dienstbare Objekte von Männern fungieren, sowohl sexuell als auch in der Zuständigkeit für Haus und Kinder. Und dann gibt es andererseits diesen Typus der selbstbewussten Frauen, den sie sukzessive immer weiter fast zornig entwickelt. Frauen, die sich wehren, die die Macht übernehmen. Mitten in der Ausstellung gibt es so ein kleines Bild, das mir sehr eindringlich in Erinnerung geblieben ist. Die Regierung der DDR heißt es, mit drei schönen kleinen Frauenporträts an einem Tisch auf ja rötlichem Hintergrund. So hätte sich Annemiel Bauer die DDR eigentlich gewünscht. Also ihre Wahrnehmung ihrer persönlichen Rolle als Frau überträgt sich auf das Gefühl, auch durch den Staat eingesperrt zu sein, die DDR einen von Männern dominierten Staat sozusagen. Sie wollte immer überall hin reisen und das war ihr de facto unmöglich.
Es ist ja erstaunlich, dass ihr Werk jetzt erst wiederentdeckt wird. Und das erinnert ja so ein bisschen auch an die andere große unabhängige Künstlerin der DDR, Gabriele Stötzer, nämlich derzeit zu sehen im Gropiusbau in Berlin. Also die Frauen waren in der künstlerischen Opposition in der DDR wichtiger als bislang bekannt?
Würde ich schon sagen. Also darum bemühen sich ja seit einigen Jahren verschiedene Ausstellungen. Ich denke an diese große Schau Medea muckt auf in Dresden oder Worin unsere Stärke besteht in Berlin mit allein über 50 Künstlerinnen, kuratiert damals von Andrea Pichel. Die haben ja schon darauf hingewiesen, dass da ein sehr großer, ungehobener Schatz besteht eigentlich noch an Künstlerinnen, die man entdecken muss eigentlich. In der Ausstellung tauchen zum Beispiel auf einigen Porträts von Annemiel Bauer Porträts von Bärbel Bohley auf, die als Künstlerin ja auch unter massiven Repressalien gelitten hat in der DDR. Und ich glaube, dass es letztlich wirklich viel mehr aktive Frauen in der künstlerischen und politischen Opposition der DDR gab, als bisher überhaupt öffentlich bekannt ist.
Carsten Probst über eine Ausstellung zur Künstlerin Annemiel Bauer im Kunsthaus Das Minsk in Potsdam. Vielen Dank. In Bad Saro endet heute das 14. Festival Film ohne Grenzen. Und der Titel, der ist wörtlich gemeint. Es geht den Veranstalterinnen und Veranstaltern erklärtermaßen darum, in Filmen, in Lesungen und Diskussionen gesellschaftliche Gräben zu überwinden, zu einem lebendigen Austausch zu kommen, zurück ins Gespräch zu finden. Ressentiments und Barrieren, die sollen abgebaut werden. Wolfgang Martin Hamdorf hat das Festival besucht und unter anderem die Eröffnungsrede des Theaterkritikers und Autor Simon Strauß gehört.
Wie ist im Zeichen wachsender Selbstgerechtigkeit und digital befeuerter Schmählust noch Gemeinschaft möglich?
Zur Eröffnung in der Kulturscheune liest Simon Strauß aus seinem Buch In der Nähe vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht.
In Prenzlau findet man darauf bessere Antworten als im Prenzlauer Berg. Hier kann man spüren, unter welchem Druck die Demokratie gerade steht, wie sicher geglaubte Überzeugungen an Rückhalt verlieren, das Vertrauen in die Idee der Repräsentation, die Anziehung des Liberalen, die Skepsis gegenüber dem Autoritären, alles nicht mehr selbstverständlich.
Simon Strauß beschreibt die tägliche Auseinandersetzung um die Demokratie in einer Stadt mit 19.000 Einwohnern in Brandenburg. Als bedrohlich empfindet er dagegen die aggressive Entwicklung in Sachsen-Anhalt.
Da gibt es einen unglaublichen Vergeltungsdrang. Ne? Wenn wir an die Macht kommen, dann, ja, so gerade auch, sage ich jetzt mal, den Medien gegenüber, den Kirchen gegenüber, den Institutionen, allen, die sie als eben Feinde ausgemacht haben. Und das halte ich für die größte Gefahr, dass sich das so normalisiert, dass wir in einer Gesellschaft der Rache und der Rachsucht, der Vergeltung leben. Und deswegen würde ich sagen, die Wahlergebnisse, vor denen habe ich gar nicht so viel Angst. Ja? Aber wie gesagt, die Mentalität, die dahinter steckt.
Die ostdeutsche Sehnsucht, die Simon Strauß in Prenzlau findet, ist auch Thema zahlreicher Filme. Der dritte Kinofilm von Evert Robisch heißt Etwas ganz Besonderes und führt nach Thüringen. Die 16-jährige Frieda wird zu einer Castingshow nach München eingeladen und in der Familie brechen kollektive und persönliche Konflikte aus drei Generationen auf. Auch der Dokumentarfilm Hiddensee von Anne-Kathrin Händel zeigt einen Mikrokosmos der besonderen Art. Die 17 Kilometer lange Ostseeinsel war in den 1920er Jahren ein Treffpunkt der Avantgarde, zu DDR-Zeiten ein Geheimtipp für Dissidenten und Machthaber gleichermaßen und ist auch im vereinten Deutschland ein Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklungen und eskalierender Konflikte, etwa des Aufschwungs der extremen Rechten.
Für mich ist das nicht erschreckend, sondern für mich ist es folgerichtig. Wir müssen ja alle Großeltern gehabt haben, die Hitler gewählt haben. Und wir kommen alle aus solchen, mit sehr wenig Ausnahmen, aus solchen Familien. Und wo ist denn das hin? Ja? Dass es bei uns und in uns ist, dass, und dass es hochkommt, das ist eine These, die mich ja schon lange beschäftigt. Und leider bewahrheitet sich das.
All das erzählt Anne-Kathrin Händel in wunderschönen Schwarz-Weiß-Bildern. Und in einander verwobenen Erzählsträngen beobachtet sie,
wie sich, ich sag jetzt mal so, das Reaktionäre, auch der Faschismus aus unserer Mitte heraus entwickelt und wie er sich darstellt. Er stellt sich in dem Fall dar durch fleißiges Handeln, durch großes Engagement auf der einen Seite. Und ich würde sagen, ich stehe schon politisch auf der anderen Seite als Regisseurin, wobei ich das nicht rausstreiche in dem Film, sondern mir das einfach nur anschaue. Aber ich frage mich dann als Person auch, was tue ich eigentlich? Bin ich fleißig? Engagiere ich mich?
Was tun? Das fragt sich auch das Festival selbst seit 15 Jahren in Bad Zaro in Brandenburg mit gut 6.000 Einwohnern. Yvonne Bormann ist eine der drei Leiterinnen.
Wichtig ist uns vor allen Dingen die Jugendarbeit, die wir ja auch als Verein ganzjährig hier führen, weil es fängt ganz früh an. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, war in der Europaschule Storkow bei den Jugendwahlen AfD mit über 50% der Sieger. Wir merken in unserer Arbeit mit den Jugendlichen, wie sehr sich auch im Laufe einer Woche während der Workshops sich Dinge tun, wie sie andere Sichtblicke einnehmen.
Vor wenigen Tagen wurde das Festival am Scharmützelsee und seine Jugendarbeit für den Margot-Friedländer-Preis nominiert. Film ohne Grenzen beschäftigt sich aber auch mit zivilen Ungehorsam in Russland oder mit den Erfahrungen einer gehörlosen Mutter innerhalb ihrer hörenden Familie in Spanien. Es geht um Rassismus, ungewöhnliche Freundschaften und einen neuen Zugang zur Religion. Filme über unterschiedliche Wirklichkeiten, deren gesellschaftliche Relevanz überrascht und zur Auseinandersetzung anregt.
Das 14. Festival Film ohne Grenzen in Bad Zaro. Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert beginnen mit dem Regisseur Wim Wenders.
Morgen wird es in dieser Sendung um die Weltpremiere von Regisseur Wim Wenders neuem 3D-Dokumentarfilm über die Architektur von Peter Zumthor gehen, der zum Beispiel das Kölner Columba-Kunstmuseum gestaltet. Auf der Pressekonferenz hat Wenders nicht nur über den Film gesprochen, sondern ist Akteur in eigener Sache geworden. Er hat laut deutscher Presseagentur Vorwürfe einer unpolitischen Haltung zurückgewiesen und die Unterschiedlichkeit von Filmemachern und Politikern unterstrichen. Auf der Berlinale war er zuletzt rund um eine Frage zum Gaza-Krieg falsch zitiert worden, sagte er in Venedig. Wenn das jetzt Zitat: Ich könnte mich noch deutlicher ausdrücken. Was ich damals gesagt habe, ist, wir Filmemacher sind das Gegenteil von Politikern. Wir haben Empathie. Politik funktioniert ohne Empathie. Der Bezugsrahmen von Filmemachern sei ein anderer als jener von Politikern, fuhr Wenders laut dpa fort. Wieder Zitat: Wir sollten nicht mit deren Denkweise arbeiten. Wir arbeiten nach anderen Regeln. Ich sage das noch einmal und ich hoffe, Sie zitieren mich nicht falsch und behaupten, wir müssten uns aus der Politik heraushalten. Denn wir tun genau das Gegenteil. Wir sind das Gegenmittel. Letzter Satz von Wenders: Wir müssen die Arbeit der Menschen leisten und nicht die Arbeit der Politiker. Heute wurde die Gwangju-Biennale in Südkorea eröffnet. Die Kunstausstellung wird von einem politischen Streit zwischen China und Taiwan überschattet. Zuerst nannten die Veranstalter den offiziellen Pavillon des demokratisch regierten Inselstaats Taiwan Taiwan-Pavillon. Daraufhin drückte Chinas Botschafter in Südkorea sein Bedauern aus. Die chinesische Regierung betrachtet Taiwan als Teil ihres Staatsgebiets. Und die chinesischen Künstler sagten ihre Teilnahme an der Biennale in Südkorea ab. Die christlichen Sonderseiten in der Wochenzeitung Die Zeit werden eingestellt. Das hatten zuerst das Portal katholisch.de und die katholische Nachrichtenagentur gemeldet. Gründe dafür hat der Zeitverlag auch heute gegenüber dem evangelischen Pressedienst nicht angegeben. Die letzte Ausgabe von Christ und Welt wird es demnach am 22. Oktober geben. Die Sonderseiten mussten zuletzt eigens abonniert werden. Künftig soll es die Seiten Glauben und Zweifeln häufiger mit erweitertem Umfang im Blatt geben. Die Zeit hatte die Marke Christ und Welt von der eingestellten katholischen Wochenzeitung Rheinischer Merkur übernommen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert. Dankeschön. Jetzt gleich das Deutschlandfunk-Wahlstudio zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Um 18 Uhr die ersten mit Spannung erwarteten Prognosen. Bis 20 Uhr dann Reaktionen und Analysen. Am Mikrofon Sarah Zerback. Bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen guten Abend.